Das Hamburger Hafenkonzert.
MDR 90,3 Podcast. Was wird aus dem Hamburger Wahrzeichen der Kölbrandbrücke? Und wie kommt man in Zukunft überhaupt über den Elbarm, überirdisch oder unterirdisch durch einen neuen Tunnel? Fragen, die Hamburg zeitnah klären muss. Das ist eins unserer Themen hier in den Hafennotizen. Außerdem schauen wir auf ein weiteres Zukunftsprojekt in Hamburg, das Deutsche Hafenmuseum und den zukünftigen Liegeplatz der Peking. Und auch die Klima- und Meeresforschung beschäftigt uns in dieser Sendung. Willkommen zu unserer 3382. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
Wir sind Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit den Hafennotizen. 45 Jahre, das ist eigentlich kein Alter, in dem man jemanden in Rente schickt. Bei Stahl- und Betonbrücken ist das allerdings anders und bei Deutschlands berühmtester und längster Brücke kann man bei 45 Jahren schon von einem recht betagten Alter sprechen. Die Kölbrandbrücke muss in den kommenden 10 Jahren ersetzt werden. Und es steht jetzt schon fest, dass das nicht günstig wird. Mehr als 1 Milliarde Euro veranschlagt Hamburg für den Ersatzbau. Egal ob Tunnel oder Brücke. Dietrich Lehmann.
Keine Blumen, keine Girlanden, keine Reden. Den 45. Geburtstag hat die gute alte Kölbrandbrücke am 23. September heimlich und ganz allein gefeiert. Abgesehen von den Lastwagen und Autos, die an diesem Tag über sie hinweggedonnert sind. Welch ein Kontrast zur Einweihung 1974. 600.000 Hamburger und Besucher feierten da 3 Tage lang. Sogar Bundespräsident Walter Scheel kam.
Alle, die dabei mitgeholfen haben, die Planer und die Statiker, die Ingenieure und die Montagearbeiter, haben ein Bauwerk geschaffen, das ganz sicher eine Sehenswürdigkeit von Hamburg wird. Möge sie für alle Zukunft ein weiteres Zeugnis von dem Unternehmungsgeist und dem Willen Hamburg sein, mit der Zeit Schritt zu halten. Dankeschön.
Rund 4 Jahre hatte der Bau der Kölbrandbrücke gedauert. Die Kosten 160 Millionen D-Mark. Inzwischen aber ist die Brücke so marode, dass sie bis ca. 2030 durch einen Neubau ersetzt werden muss. Neue, höhere Brücke oder doch ein Tunnel? Technisch geht beides, aber auch finanziell? Wirtschaftsstaatsrat Thorsten Seewicke gibt sich meist eher zugeknüpft, wenn er auf das Thema angesprochen wird.
Wir haben im Moment mit dem Bund gemeinsam, also mit der Bundesregierung gemeinsam, verschiedene Varianten in der Prüfung. Das sind insgesamt 3 Prüfungen, ein Tunnel und 2 in der Ausführung Bohrtunnel oder in der Ausführung Absenktunnel und eine Brückenquerung für den Kölbrand. Und wir diskutieren die technischen und rechtlichen und natürlich auch die finanziellen Rahmenbedingungen.
Wobei, im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft gab Seewicke vor kurzem dann doch einen Hinweis darauf, dass es auf keinen Fall günstig wird. Egal ob Tunnel oder Brücke, die Kosten würden über 1 Milliarde Euro liegen, so der Staatsrat.
Wir haben gesagt, dass es sich um einen großen Betrag handelt, aber wir können tatsächlich nicht sagen, welche Größenordnung das im Moment ist. Es wäre Unfug, im Moment eine Zahl zu nennen.
Den Naturschutzbund Deutschland überrascht das nicht. Die Umweltschützer sagen, sie würden noch mit deutlich höheren Kosten rechnen. Möglicherweise jenseits der 2 Milliarden Euro. Ob und falls ja, wie viel dafür am Ende vom Bund kommt, ist offen. Hinter den Kulissen heißt es nur, die Gespräche seien bereits weit fortgeschritten. Michael Kruse, Fraktionschef der oppositionellen FDP, fordert dennoch mehr Tempo.
Mit jedem Tag, den Hamburg weiter 2 Varianten plant, geben wir mehr Geld aus, als wir unbedingt müssten. Und wir müssen endlich die Finanzierung klären, denn der Bund muss zu diesem Projekt einiges beisteuern. Wir haben gehört, dass beide Varianten mehr als 1 Milliarde Euro kosten werden. Und deswegen ist es wichtig, zeitnah zu klären, dass der Bund zu diesem Projekt auch was zuschießt, denn das wird für Hamburg alleine nicht zu stemmen sein.
Und auch die Wirtschaft macht zunehmend Druck. Es werde Zeit, dass endlich mal eine Entscheidung fällt, heißt es bei Reedereien und Spediteuren. Schon jetzt kommen die größten Frachter, die den Hamburger Hafen anlaufen, nicht mehr unter der Kölbrandbrücke durch. Das Wachstum der Containerschiffe verlangsamt sich zwar, kann aber irgendwann weitergehen, sagt Tabakleutchef Rolf Haben-Jansen.
Und ob das Ende erreicht ist, das wissen wir nicht. Ich meine, in 10 oder 15 Jahren kann es bestimmt mal wieder größere Schiffe geben. Aber man sieht schon, dass wir jetzt schon seit langerer Zeit reden über Schiffe von maximal 400 Meter. Und ich schätze mal, dass es über die nächsten Jahre auch so bleibt.
Favorit der Hafenwirtschaft und der Wirtschaftsbehörde ist übrigens ein Tunnel unter dem Kölbrand. Und auch die Spediteure könnten gut mit einer unterirdischen Querung leben, auch wenn Tunnel normalerweise für Gefahrgut tabu sind. Pai Anders Lüders vom Verband der Spediteure.
Wenn es ein Tunnel wäre, müssten wir als Spediteure plädieren, dass es irgendeine Sonderregelung gibt, die es erlaubt, dass nicht nur Socken und Krawatten durch den Tunnel kommen, sondern eben auch Gefahrgut.
Zeitweise ist jeder vierte Lastwagen, der über die Kühlbrandbrücke rollt, Gefahrgut. Tendenz steigend.
Dietrich Lehmann war das. Ob nun eine neue Brücke kommt oder aber ein Tunnel unter dem Kühlbrand, die Frage ist noch offen, genauso wie die Frage nach den Kosten. Kommt ein Haus angeflogen, hätte man am vergangenen Mittwoch gut singen können, denn der Seemannsclub Duckdalben der Seemannsmission in Waltershof bekam eine neue Zentrale. Ein Fertighaus. Und das wurde mit einem Schwerlasttransport angeliefert und mit einem Kran in Position gebracht. Carsten Sekund war dabei.
Wirklich schön ist das Modulhaus Flying Space aus Wittenberge nicht. 8 Meter lang, 4 Meter hoch, ein Kubus, 20 Tonnen schwer. Eine Firma aus Wittenberge hat das Haus per Schwerlast hierher geführt.
Tom Ernfurt, Firma Schwörer. Eigentlich relativ leicht. Das Problem ist halt, dass es jetzt regnet. Das ist aber in Hamburg Schiedwetter. Steht jetzt auf der Position, ja. Ich sag mal, die Hauptarbeit macht immer der Kran.
Und der Kran macht gute Arbeit. Innerhalb weniger Minuten hat er das Modulhaus von einem LKW über 5 Meter hohe Bäume hinübergehievt und direkt vor die Seemannsmission gestellt. Jörn Hille, Seemannsdiakon, wirkt erleichtert.
Gut, ein bisschen fixer, als wir gedacht haben. Irgendwie einmal mit dem Kran schnell über die Büsche und Bäume rüberheben und schon steht der Kasten. Ja, ist ein Fertighaus, schön mit Holzverschalung in passendem Babyblau zum Hauptgebäude mit dem ein oder anderen bodentiefen Fenster. Also absolut erleichtert, ja. Dann ist es einfach schön, wenn es dann da steht. Und man weiß, in Zukunft wird das Arbeiten etwas leichter sein und räumlich entspannter.
Denn die Seemannsmission Duckdalben platzt buchstäblich aus allen Nähten. Täglich werden hier 100 Seeleute betreut. Da war es ganz schön eng.
Naja, weil wir mit 30 Leuten ein 15 Quadratmeter Büro bevölkert haben und mit 130 Ehrenamtlichen und etwa 20 Mitarbeitenden keinen richtigen Sozialraum hatten, wo man mal vielleicht einen Moment sich zurückziehen kann. Und das hoffen wir damit jetzt unter anderem zu ermöglichen. Ja, und dann haben wir häufiger eben auch Besuch von allen möglichen Menschen, die in der maritimen Welt unterwegs sind, sei es die Gewerkschaften oder mal kurz, dass jemand von der Wasserschutz vorbeischaut. Und da macht es Sinn, eine Räumlichkeit zu haben, wo man so ein bisschen abseits vom Trubel noch mal irgendwie miteinander reden kann.
Vom Mini-Haus Flying Space aus werden künftig Bordbesuche koordiniert. Auch der Arzt, der mehrmals wöchentlich kommt und Seeleute untersucht, hat hier sein Depot. Und die Betreuung in der Seemannsmission kann noch entspannter funktionieren, sagt die Leiterin Anke Wiebel.
Die Philosophie, die dahinter steht, ist, dass wir den Seemann so nehmen, wie er ist, in seiner Ganzheit. Dass wir, denke ich, uns bemühen, für die an Bord schwer für uns arbeitenden Menschen für einen Moment, für eine kurze Zeit, ihnen eine Ruhepause, eine Oase bieten wollen. Und ich glaube, das gelingt uns, dass sie sich entspannen können, dank alleiner unserer über 80 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die im Hafen unterwegs sind, in den Krankenhäusern unterwegs sind, aber eben auch hier im Dienst im Duckdalben.
Wie kann man die Räumlichkeiten hier im Hafen noch verbessern? Das war die Ausgangsfrage. Vor ein paar Jahren hatte Anke Wiebel die Lösung.
Von der Idee, diesen Kubus hierher zu setzen und uns mehr Möglichkeiten zu bieten für unsere Arbeit, sind genau 1,5 Jahre vergangen. Da habe ich diesen Kubus in einem Musterhaussiedlung in Hannover von der Autobahn aus gesehen und habe gedacht, das ist es, die Lösung für unser Platzproblem. Und ja, das Herz geht auf, es macht stolz, macht glücklich. So viele Menschen haben dafür gesammelt, dass wir diesen Traum uns erfüllen könnten.
Summa summarum, was hat das gekostet?
Summa summarum sind es 200.000. Und jetzt, denke ich, können wir unsere Arbeit im Hafen noch besser aufstellen.
Und wenn mal die Sonne scheint, dann gibt es auf dem neuen Mini-Haus auch eine Dachterrasse zum Entspannen.
Na, das klingt doch gut. Der Seemannsclub Duckdalben hat für seine Arbeit zusätzliche Räumlichkeiten bekommen. Carsten Sekund war dabei, als das neue Modulhaus aufgestellt wurde. Mitte September kamen hier in Hamburg etwa 100 junge Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt zusammen. Bei der Konferenz Humaris im Dockland-Gebäude mit klarem Blick auf die Elbe ging es um die aktuellen und zukünftigen Themen der Meeres- und Klimaforschung. Carina Hoffmann-Wülfing war dabei.
Ihr Herz schlägt für das Meer. Die jungen Teilnehmer der Humaris-Konferenz sind allesamt zukünftige Meeres- und Klimaforscher. Sie wollen etwas bewegen. Für die Meere und für das Klima. Die Konferenz für Nachwuchswissenschaftler findet in diesem Jahr bereits zum 4. Mal statt. Organisiert wird sie von der Deutschen Gesellschaft für Meeresforschung. Ihr Vorsitzender ist Professor Dieter Hanelt.
Humaris ist die Abkürzung für Young Marine Researchers, also junge marine Wissenschaftler, die dann gefördert werden sollen und wo die Älteren mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen den Jungen Ratschläge geben können und ihre Ergebnisse anschauen können, interpretieren können und ihnen Tipps geben können, wie sie bessere Forschung machen können und wo sie später auch vielleicht mal in den Job reinkommen können.
Und sein Stellvertreter Frank Schweikert ergänzt:
Es ist eine Konferenz für junge Meeresforscher und Technologen, um das Spagat hinzukriegen zwischen dem, was in der Uni so gelehrt wird und vor allem dem, was in der Forschung und auch in der Wirtschaft passiert. Das ist also eine Konferenz über die Grenzen der Institute hinweg, zentral organisiert mit ganz vielen Teilnehmern aus Europa und aber auch aus dem Ausland, die sich eben als junge Menschen vernetzen wollen, weil sie für das Thema Meer brennen.
In den letzten Jahrzehnten haben Meeresforscher vieles über die Ursachen und die Folgen des Klimawandels für die Meere herausgefunden. Nun liegen die Fakten auf dem Tisch. Und es sind die Jungen, die nach nachhaltigen und umweltverträglichen Lösungen suchen müssen. Luisa Kahl ist eine der Teilnehmerinnen der Konferenz.
Ich komme ursprünglich aus Freiburg und bin kürzlich nach Bremerhaven gezogen zum Studieren und studiere da auch in Ocean Science Studiengang und ja, deswegen bin ich eigentlich auch hier, einfach weil mein Herz auch vieles mehr schlägt und einfach mich gerne weiterbilden möchte und noch mehr Einblick in die Wissenschaft haben möchte und halt auch wissen möchte, was ich ändern kann, wo ich selber mit meiner, ich nenne es jetzt mal Karriere in Form von Studium, wo es mich dahin bewegen könnte, damit ich was verändern kann.
Die jungen Studenten und Schüler der Konferenz haben nur eines im Blick. Vielleicht auch noch mehr inspiriert und animiert durch die Proteste von Fridays for Future und das Symbol der Bewegung, Greta Thunberg. Sie wollen dem Meer helfen und den Klimawandel aufhalten. Fast so, als seien die Meeresforscher von morgen eigentlich Klimaretter. So wie eine Masterstudentin im zweiten Semester.
Ich bin Carina Krapf, ich komme aus der Nähe von Würzburg, studiere in Bayreuth Global Change Ecology und habe meinen Fokus auf den marinen Wissenschaften, deswegen bin ich heute hier. Ich möchte ein bisschen networken und mal andere Leute kennen aus dem Bereich. Ja, ich bin schon gespannt, was alles im Programm ist. Die Bachelorarbeit war am Alfred-Wegener-Institut für Meeres- und Polarforschung. Jetzt bin ich noch nicht so ganz sicher, wo es hingehen soll, aber ich bin sehr auf Klima- und Meereswissenschaften fokussiert.
Das Weltklima und die Ozeane, das gehört zusammen. Klimawandel bedeutet Ozeanwandel. Denn die Ozeane sind riesige Speicher für Kohlendioxid, die je wärmer es wird, ihre Kapazität verlieren. Der Vorsitzende der Gesellschaft für Meeresforschung, Dieter Hanelt, findet dann auch deutliche Worte für die aktuelle Klimaschutzdebatte.
Wenn es nach uns Alten geht, würden wir ja erstmal so weitermachen, weil wir sagen ja, die wirtschaftlichen Folgen sind so dramierend, das würde jetzt für die nächsten 2-3 Jahre unser Einkommen verringern, das können wir nicht akzeptieren, die Leute werden dann böse, aber darum geht es nicht. Wenn wir weiterdenken, wir machen so weiter und da zählt jedes Jahr momentan, weil es so kritisch wird, dann haben wir den Klimawandel in seiner vollen Auswirkung da und die nächsten Generationen müssen damit leben und werden unter sehr schlechten Lebensbedingungen auf der Erde verbringen müssen.
Carina Hoffmann-Wülfing war das. Geschichten vom Meer. Darauf hat sich der Ankerherz Verlag spezialisiert. In 2 bereits erschienenen Büchern erzählen erfahrene Seeleute von den spannendsten Erlebnissen ihrer Fahrenzeit. Nun ist ein neues Buch erschienen, Kapitäne heißt es, und Helga Albrecht war für uns bei der Buchvorstellung dabei.
Hamburg, St. Pauli.
Liebe die See und sie liebt mich.
Zwischen Elbe und Reeperbahn liegt die Washington Bar. Eine ehemalige Seemannskneipe, in der heute Abend tatsächlich mal wieder viele Seeleute sitzen. Alte Kapitäne und ihre Familien. Außerdem Freunde, Buchhändler und Journalisten. Gut 60 Leute, die meisten müssen stehen.
1, 2.
Bierflaschen gehen über den Tresen, weiter hinten wird geschmückt. Der Andrang ist groß, denn alle wollen die Geschichten der alten Kapitäne hören. Geschichten, die nur wenige erleben, für Menschen an Land teils unvorstellbar. So wie die des Kapitäns Karl Friedhelm von Stahr. Sein Gesicht ist auf dem Buchcover abgedruckt. Er sieht mit strengem Blick in die Ferne, die langen grauen Haare zurückgekämmt. 51 Jahre ist er zur See gefahren und hat auf einem Fischtrawler vor Grönland fast sein Leben verloren.
Der Wind wurde eigentlich immer stärker, er war schon über Orkanstärke. Das war dann der sogenannte Pitterak. Pitterak kommt aus dem Grönländischen und heißt so ungefähr das, was einen überfällt, also was plötzlich kommt.
Das, was Kapitän von Star und seine Crew überfällt, schleudert riesige Wellen auf sein Schiff, 25 Meter hoch oder mehr. Von der Kommandobrücke aus sieht der Kapitän der Naturgewalt entgegen, machtlos.
Wenn man sie kommen sieht, ist es eh schon zu spät, man kann nichts mehr unternehmen. Die Scheibe flog so circa 50 Zentimeter an meinem Kopf vorbei. Die wurde durch die Windkraft und Wasserkraft aus dem Rahmen gedrückt, aus dem Stahlrahmen. Dort ist sie verschraubt mit circa 50 Schrauben. Und die kam mir dann entgegen und schlug dann hinter mir in die Brückenwand ein und hinterließ dort ein fausttiefes Loch.
Eiskaltes Wasser steht auf der Brücke, 1,5 Meter hoch. Die elektrischen Geräte fallen aus, doch Kapitän von Star bleibt ruhig. Schafft es, das Schiff bei diesem Sturm zu drehen und heil nach Island zu fahren. Geschafft. In der Washington Bar am Tisch neben Kapitän von Star sitzt Kapitän Frohböse aus Finkenwerder. Auch er ist lange zur See gefahren und hat Außergewöhnliches erlebt. Mit 18 sprang er leichtsinnig ins Mississippi-Delta. Er wollte ganz einfach in den USA bleiben. Doch aus seiner Flucht wurde nichts. Er fuhr zurück nach Hamburg. Der 79-Jährige erinnert sich trotzdem gern an seine Zeit auf See.
Und damals war das ein Abenteuer, ne? Man lernte die Welt kennen, ne? Überall, wo man hin. Und wenn man nach Hause kommt, war man groß angesehen bei den Freunden, die irgendwo lernten und kein Geld hatten. Und man selbst hatte natürlich, weil man meistens ja gar nicht an Land konnte, hat man viel Geld in der Hand gehabt. Und wenn das Geld dann alle war, dann fuhr man wieder zur See.
Diese Kapitäne und ihre Geschichten hat Stefan Krücken entdeckt. Als Verleger und Autor hat er sich mit den Kapitänen getroffen und ihre Geschichten aufgeschrieben.
Ich empfinde das ganz oft auch als eine Ehre, dass ich diese Geschichte aufschreiben darf. Viele erzählen das zum ersten Mal. Manche Geschichten sind sehr dramatisch, da geht es um Leben und Tod und dann Tränen fließen ist übertrieben, aber es sind schon emotionale Momente dabei. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf. Also das ist auch Vertrauen, was die Leute uns entgegenbringen und da bin ich auch stolz drauf.
Für Stefan Krücken ist das Buch Kapitäne mittlerweile der dritte Sammelband mit Seemannsgeschichten. Im Laufe der Jahre hat er so mit über 100 Kapitänen über das Leben an Bord gesprochen. Bei wortkargen Seeleuten oft gar nicht so leicht, doch die Arbeit hat sich gelohnt und ist kein Seemannsgarn, weiß Stefan Krücken.
Alte Kapitäne sind verbindlich, die sind gerade und die sind, da ist ein Wort ein Wort.
Und so ist es auch an diesem Abend in der Washington Bar. Von den 12 Kapitänen, die zugesagt haben, sind natürlich 12 gekommen.
Erfahrene Seefahrer erzählen ihre spannendsten Geschichten. Das Buch Kapitäne ist im Ankerherz Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro. Das Polizeiorchester Hamburg feiert Jubiläum. 125 Jahre wird es in diesem Jahr alt und wir vom Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 gratulieren. Eingefleischte Hafenkonzerthörer kennen das Orchester sicherlich von unseren Live-Veranstaltungen, ob früher im Schulauer Fährhaus oder auch heute noch alljährlich in unserem Weihnachtshafenkonzert in der Hauptkirche St. Michaelis. Ganz am Anfang bestand das Orchester aus musikbegeisterten Polizisten, die in ihrer Freizeit zusammenspielten. Heute ist das Polizeiorchester ein Ensemble aus Profimusikern. Christine Schematus hat eine Probe des Orchesters besucht.
Der Klang ist gut in dem noch relativ neuen Proberaum auf dem Gelände der Polizeiakademie. 28 Männer und 6 Frauen lauschen ihrer Dirigentin Christine Kresky, die seit 1992, das heißt seit 27 Jahren, den Taktstab schwingt. Die erste Probe auf dem Polizeigelände wird sie in ihrem ganzen Leben nicht vergessen.
Als wir das erste Mal hier geprobt haben und miterlebt haben, wie sie dann irgendeine Übung vorführten, direkt vor unserer Haustür mit quietschenden Reifen und dann Hände hoch und Polizei und mit Maschinengewehr gezogen, es war wirklich wie ein Film.
Filmmusik ist ein beliebtes Genre des Orchesters. Aber auch Jazz, Swing, Barock und Volksmusik können die 34 Musiker mühelos auf ihren Blasinstrumenten spielen. Nicht immer war das Weiterbestehen des Polizeiorchesters gesichert.
An dem Abend, als unser Jubiläumskonzert zum 100. Jubiläum stattfand, tagte die Polizeiführung und die politische Führung und man beschloss, uns dann einfach nur ein wenig zu verkleinern. Und in der Größe sind wir heute noch erhalten, haben glücklicherweise in den letzten Jahren nicht damit zu tun, dass wir aufgelöst werden sollen.
Von Marschkapelle keine Spur. Das Polizeiorchester Hamburg spielte schon gemeinsam mit den besten Musikern auf ganz großer Bühne, sagt Ralf Steltner. Er ist stellvertretender Dirigent und es schwingt ein bisschen Stolz in seiner Stimme.
Allem voran sei genannt, dass wir jetzt in diesem Jahr in der Elbphilharmonie ein sehr schönes Konzert mit Johnny Logan und Jix Wickham hatten. Darüber raus haben wir sehr, sehr viel zum Beispiel für den NDR gespielt. Wir spielen regelmäßig die Hafenkonzerte. Und also zumindest die, die heutzutage noch live gespielt werden. Ja, wir haben angefangen von den norddeutschen Stars wie Heidi Kabel. Haben wir Bill Ramsey begleitet, wir haben Peter Petrell begleitet. Als Instrumentalsolisten Ak van Rooyen oder Jix Wickham des Öfteren. Es kämen einige zusammen.
Auch das Konzert mit Harald Juhnke wird nicht in Vergessenheit geraten.
Wir haben seinen letzten öffentlichen Auftritt gespielt, wenn ich mich da recht erinnere.
Es war toll, es hat Spaß gemacht. Er war ein Vollprofi-Entertainer, hat einfach aufgeblüht auf der Bühne.
Geliebt wird das Polizeiorchester aber vor allem wegen seiner Auftritte für alle. Zum Beispiel von Mai bis September immer freitags auf dem Rathausmarkt. Präsent ist es auch in Schulen, SOS-Kinderdörfern oder Pflegeheimen.
Menschen sind unglaublich dankbar dafür, dass man für sie spielt. Vor allem dann, wenn man einigermaßen das Repertoire trifft, was sie aus der Jugend kennen. Sie erreichen dann, dass beispielsweise demente Patienten wieder mitsingen können.
Innerhalb der Polizei gehört das Orchester zum sogenannten Landesfernmeldezug. Deshalb kann es sehr, sehr selten passieren, dass die Musiker im Katastrophenfall das Bürgertelefon besetzen müssen. Ist alles schon vorgekommen. Wen wundert es da, dass ein Medley aus verschiedenen Krimi-Filmmusiken zum Grundrepertoire dieses traditionellen Polizeiorchesters gehört?
Christine Cematos war bei einer Probe des Polizeiorchesters Hamburg zu Gast. Das Orchester wird in diesem Jahr 125 Jahre alt und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Sie hören NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert. Fisch, der steht ja gerade bei uns Hamburgern hoch im Kurs. Deswegen möchten wir Ihnen jetzt gerne Appetit machen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schönen Stück Köhlerfilet, einem Pollackschnitzel oder einem gegrillten Kohlfisch? Kennen Sie nicht? Klingt nicht lecker? Dann kann ich Ihnen jetzt sagen, alle diese Fische existieren und sie werden mit Genuss gegessen, sogar in rauen Mengen. Und auch Sie haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon einen von ihnen verspeist. Nur sehr wahrscheinlich unter ganz anderem Namen. Namen, die jeder kennt, Seelachs zum Beispiel, Dorsch oder auch Fischstäbchen. Stefan Puls mit einem Streifzug durch die skurrile maritime Namenswelt.
Es ist der reine Etikettenschwindel und den gibt es auch bei Fischen. Wofür die Fische natürlich nichts können, sondern nur die Leute, die sie verkaufen wollen.
Er kommt von weitem übers Meer und bringt uns unseren Fisch hierher. Für uns hat er die halbe Welt bereit.
Ahoi, guckt mal, wie saftig der Seelachs ist.
Hurra! Ja, von wegen Seelachs. In Wirklichkeit heißt der Seelachs Köhler und ist mit dem Lachs in keiner Weise verwandt, sondern gehört zur Familie der Dorsche. Und warum Köhler? Darüber klärt der Adelung auf, ein Wörterbuch der hochdeutschen Mundart von 1796.
Der Köhler ist derjenige, dessen vornehmste Beschäftigung es ist, Kohlen zu brennen. Figürlich wird auch eine Art nördlicher Seefische wegen ihres schwarzen Maules Köhler oder Kohlfisch genannt.
Dazu, wie der schwarzmäulige Köhler zum Seelachs wurde, wird diese Geschichte erzählt. Als der echte Lachs im Ersten Weltkrieg knapp wurde, kam die Ehefrau eines Cuxhavener Lachsimporteurs auf die Idee, Köhlerfleisch zu räuchern, zu salzen, rot einzufärben und Lachsersatz oder Seelachsschnitzel zu nennen. Das verkaufte sich gut und der Name Seelachs blieb. Den man aber, und jetzt wird es kompliziert, nicht verwechseln darf mit dem Alaska-Seelachs. Der ist zwar verwandt, heißt in Wirklichkeit aber Pazifik-Pollack. Fragen wir mal in Alaska bei Fischfachmann Frank Kelly.
Pollack is very important to
Pollack ist sehr wichtig für die USA, Alaska und besonders Dutch Harbor auf Analaska. Es ist unser wichtigstes Fischereiprodukt. Der Wert allein des hier verarbeiteten Fisches beträgt mehr als $1 Milliarde. Wir sagen stets, der Pollack ernährt die Welt.
Eine ganz große Nummer, also der Pollack. Aus einem tiefgefrorenen gepressten Block Pollackfleisch von einer Tonne kann man exakt 46.872 Fischstäbchen sägen. In Normgröße und Normgewicht 30 Gramm, davon 10,5 Gramm Panade. Das klingt doch lecker.
Meine knusprigen Fischstäbchen aus saftigem Seelachsfilet sind goldrichtig für alle, die groß und stark werden wollen.
Kindern sagt man nach, dass sie Fisch, wenn überhaupt, nur auf diese Weise zu essen bereit sind. Manche sollen die gesägten und panierten Pollack-Portionen sogar unwiderstehlich finden.
Hier habe ich dir ein Fischstäbchen auf den Teller gelegt. Ich gehe jetzt kurz aus dem Raum. Wenn ich zurückkomme und du es nicht aufgegessen hast, bekommst du noch eins von mir. Bis gleich.
Das ist schon nah am Menschenversuch, verfolgt aber nur den guten Zweck, den Wohlgeschmack des Pollacks unter Beweis zu stellen.
Wenn ich zurückkomme und du es nicht aufgegessen hast, bekommst du noch eins von mir, okay? Bis gleich.
Ja, das haben wir jetzt soweit verstanden und sind natürlich sehr gespannt, wie es ausgegangen ist.
Hey, toll! Jetzt kannst du sie aufessen, wenn du willst. Bitteschön.
Das Ergebnis des Experiments, völlig unwiderstehlich ist er doch nicht. Der Pollack alias Alaska-Seelachs, den man nicht verwechseln darf mit dem Seelachs, der in Wirklichkeit Köhler heißt. Aber das hatten wir ja schon.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und sie wird einmal das Flaggschiff des Deutschen Hafenmuseums werden, die historische Viermastbark Peking. Seit 2 Jahren wird der legendäre Flying P-Liner in Wewelsfleth an der Stör von Grund auf saniert. Im kommenden Jahr soll das Schiff dann nach Hamburg kommen, zum ersten Mal seit rund 9 Jahrzehnten. Und jetzt ist auch klar, wo die Peking genau festmachen wird, nämlich an der Überseebrücke. Im Studio ist mein Kollege Dietrich Lehmann. Hallo Dietrich.
Hallo.
Warum denn genau da?
Also das ist ein prominenter Ort, wo man leicht hinkommt mit U- und S-Bahn und es ist auch ein Ort, wo es ein einmaliges Bild gibt. Die Peking macht nämlich am Liegeplatz der Kap San Diego fest, an der Innenseite der Überseebrücke, an der Außenseite, wo ja auch beim Hafengeburtstag Schiffe liegen, geht das nicht, weil da die Gefahr besteht, dass die Peking gerammt werden könnte und sinkt. Das Schiff hat keine Schotten. Solange die Peking an der Überseebrücke liegt, rechnet Ursula Riechenberger, die Projektleiterin für das Hafenmuseum, mit einem Besucheransturm.
Wir wollen zeigen, was wir mit den 35 Millionen gemacht haben. Sie ist ein emotionales Schiff, ein Flying P-Liner. Ich glaube, Hamburg darf sich auf dieses Schiff freuen.
Ja, das wird ja auch ein schöner und nie dagewesener Anblick. Die Peking und die Rigmarigmas in einer Reihe. Wie lange bleibt denn die Peking an diesem Liegeplatz?
Das ist noch nicht klar. Darüber wird im Moment noch verhandelt. Klar ist nur, dass das Schiff nach der Stippvisite an der Überseebrücke dann einige Jahre im Hansahafen bei den 50er Schuppen liegen wird. Dort wird das Schiff weiter innen ausgebaut und spätestens, wenn das Deutsche Hafenmuseum auf dem kleinen Grasbrook eröffnet, kommt die Peking dann dorthin gegenüber der jetzigen Hafencity.
Ja, jetzt mal direkt zum Hafenmuseum. Gibt's denn da inzwischen genauere Pläne, was den Baubeginn angeht und so weiter?
Ja, die hat Kultursenator Carsten Broster in der vergangenen Woche vorgestellt. Im kommenden Jahr soll es einen Architektenwettbewerb geben. Die Stadt rechnet da mit regem Interesse aus der ganzen Welt. Parallel muss das fußballfeldgroße Gebiet auf dem kleinen Grasbrook leergeräumt werden. Noch stehende alte Hollen. Und dann wird nach Bomben im Untergrund gesucht. Es fehlt eine neue Keimauer und das ganze Areal muss etwas aufgeschüttet werden, damit es auch ein paar Jahrzehnten noch stromflutsicher ist. Baubeginn für das Hafenmuseum könnte dann 2023 sein. Fertigstellung vielleicht 2026.
120 Millionen Euro hat der Bund ja für die Peking und das Hafenmuseum zur Verfügung gestellt. Wir haben ja schon öfter darüber diskutiert. Reicht denn das Geld?
Das muss reichen, sagt der Kultursenator. 35 Millionen kostet ja die Sanierung der Peking, bleiben also 85 Millionen für das Hafenmuseum. Dafür bekommt man schon ein schickes Haus, meint Broster. Und die Architekten müssen das begrenzte Budget bei ihren Entwürfen auch mit im Auge behalten. Für die laufenden Kosten des Museums, so lautet die Vereinbarung zwischen Hamburg und dem Bund, muss dann die Stadt aufkommen, so Kultursenator Broster.
Das ist angesichts eines so großen Schiffs und zweier Standorte auch gar nicht mal so wenig. Ich glaube, nach wenigen Jahren
werden wir da mehr Geld in die Hand genommen haben als der Bund in seinen Investitionskosten. Aber das lohnt sich, weil daraus ein tolles Museumsprojekt entstehen wird, was eine wunderbare Ergänzung unserer hiesigen Museumslandschaft sein wird.
Und da tut sich ja gerade in der Hafencity einiges im Moment. Gegenüber des Hafenmuseums haben in so einer alten Lagerhalle die sogenannten Märchenwelten eröffnet. Da werden Märchen der Gebrüder Grimm anschaulich erzählt und inszeniert. Und in der Nähe hat auch in diesem Jahr das sogenannte Discovery Dock den Betrieb aufgenommen. Eine Ausstellung mit vielen Multimedia-Elementen, unter anderem 3D-Visualisierungen, die den Hafen nochmal ganz anders erlebbar machen. Und nicht zu vergessen, auch in den historischen 50er-Schuppen wird ja in den kommenden Jahren viel investiert, damit man dort ganzjährig öffnen kann. Die 50er-Schuppen werden auch Teil des Hafenmuseums.
Vielen Dank, Dietrich Lehmann, für diese Information. Wir halten Sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Man hört ja momentan jede Menge schlechte Nachrichten, was das weltweite Klima und die Beeinträchtigung der Welt durch Umweltverschmutzung betrifft. Da scheinen gute Nachrichten fast die Ausnahme. Nun aber dies. Vor New York werden wieder vermehrt Wale gesichtet. Und das vor allen Dingen deshalb, weil seit den 70er Jahren die Gewässer dort nicht weiter von der Industrie verschmutzt wurden. Unser Korrespondent Peter Mücke war bei einer Whale-Watching-Tour dabei.
Die Passagiere der American Princess können es kaum glauben. Direkt vor Coney Island am Südzipfel Brooklyns tauchen zwei Buckelwale aus dem Wasser auf. Whale-Watching vor der Küste New Yorks. Touristen wie Einheimische sind beeindruckt. Bei New York denkt man nicht an Wale, sondern an Taxis oder riesige Menschenmengen. Schön zu sehen, dass es hier diese Tierwelt gibt. Wir New Yorker sind ja immer skeptisch. Als es hieß, hier gibt es Wale, mussten wir es mit eigenen Augen sehen, um es zu glauben. Denn wir kennen das noch aus einer Zeit, als hier kein Leben war. In den 60er Jahren waren die Flüsse und Küsten New Yorks durch die Industrie völlig verseucht. Erst der Clean Water Act, der 1972 in den USA verabschiedet wurde, brachte die Wende. Die Gewässer erholten sich, die Fische kamen zurück und mit ihnen die Meeressäuger. Es gibt wieder viel mehr Buckelwale. Das hat mit dem Ende des kommerziellen Walfangs zu tun, vor allem aber mit dem Wasser, das so sauber ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Naturforscherin Celia Ackerman engagiert sich bei der Organisation Gotham Whales, die die Touren anbietet und sich dem Schutz der Wale vor der Küste New York Citys verschrieben hat. Ein Hauptgrund für die Rückkehr der Wale sind die großen Schwärme von Menhaden, die es mittlerweile wieder hier gibt, erzählt sie. Eine Heringsart, die sehr ölhaltig und für den Menschen ungenießbar ist. Für Wale sind Menhaden jedoch Leckerbissen. Sie sind nicht nur Futter für Wale und Delfine, sondern auch für viele Fische wie Barsche oder Haie, aber auch für Seevögel. Menhaden sind das, was wir eine Schlüsselgattung nennen. Eine Schlüsselgattung allerdings auch für die Fischindustrie, die Menhaden bis vor 6 Jahren in großen Mengen und völlig unreguliert aus dem Wasser gezogen hat, um Fischöl, Dünger oder Fischmehl herzustellen. Erst als die Bestände dramatisch zurückgingen, wurde 2013 eine Fangquote eingeführt. Zum Leidwesen von Firmen wie Omega Protein in Reedville, die vom Menhaden-Fang leben.
There's no overfishing going on.
Es gibt keine Überfischung. Die Fischerei entnimmt nur etwa 6-8% der Biomasse im Jahr. Die anderen 92-94% bleiben da draußen, um ihre ökologische Rolle zu spielen.
To serve its ecological purpose.
Monty Deal ist der Vizechef der Omega Protein Fischereiflotte. Geht es nach ihm, könnten die Fangquoten wieder deutlich erhöht werden. Meereswissenschaftler wie Alan Pickage von der Stony Brook University bezweifelt jedoch die optimistischen Zahlen der Fischindustrie.
The concept that we need to take into account.
Man kann nicht nur die Fangmenge selbst berücksichtigen, sondern auch das, was andere Meerestiere an Menhaden fressen. Wale, Barsche, Thunfische, Haie. Dieses Konzept hat sich in der Wissenschaft durchgesetzt. Auch Gotham Whales setzt sich gegen höhere Fangquoten ein, damit auch in Zukunft Buckelwale vor der Küste New Yorks zu sehen sind.
Peter Mücke war das, unser ARD-Hörfunk-Korrespondent in New York. Und das war's schon für heute. Nächste Woche sind wir aber natürlich wieder für Sie da. Ich bin Jan Wulff. Tschüss.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und dienstags abends um 20 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.